Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Dienstag, den 6. Mai. Heute mit diesen Themen: Edelstahlbecken, ein neues Hauptgebäude und eine Auswasserungsstelle. Mit der Gesamtsanierung im Marzillibad will die Stadt einiges verändern. Die Vorlage kommt in rund 2 Wochen an die Urne.
Unser Ziel ist es, das Bad nie zu schließen,
sagt Stadtbaumeister Thomas Pfluger im Auftakt zu unserer Abstimmungsserie. Und der Berner Gemeinderat kritisiert das Vorgehen des Astra bezüglich des geplanten Ausbaus der Autobahnanschluss Wankdorf.
Der Gemeinderat ist vor allem erstaunt, dass das UVEC in der jetzigen Phase dieses Autobahnprojekt bewilligt, denn die Schweizer Stimmbevölkerung hat ja im letzten Jahr klar Nein gesagt gegen den Ausbau von Autobahnen.
So Matthias Ebischer, Direktor für Tiefbau, Verkehr und Stadt Grünbern. Dann Kritik an der Pharmaindustrie kommt seit der Corona-Pandemie aus verschwörungsideologischen Kreisen.
Es ist derart absurd, dass es vor allem wichtig ist, dass die Linke aktiv ist und präsent ist in ihrer Kritik an den großen Pharmakonzernen und eben auch Alternativen vorschlägt, wie dass diese Dominanz dieser Konzerne zurückgedrängt werden kann.
So Beat Rinker, er hat an einem Sammelband mitgearbeitet, der heute in Bern seine Vernissage feiert. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst nach ins Ausland. Israel hat gestern die vollständige Besetzung Gazas angekündigt. Ursi Grimm.
Gemäß The Guardian und Al Jazeera sollen Hunderttausende von PalästinenserInnen in den Süden Gazas zwangsumgesiedelt werden. Zudem solle die Kontrolle über Hilfslieferungen in die Hände Israels fallen, wie das Sicherheitskabinett von Premier Benjamin Netanyahu gestern beschlossen hat. Israel fliegt seit März wieder intensive Luftangriffe auf die palästinensische Bevölkerung in Gaza. Seit gut 2 Monaten gelangen keine Hilfsgüter mehr nach Gaza. Menschenrechtsorganisationen verurteilen die Blockade, sehen darin eine Aushungerungstaktik der Bevölkerung und ein potenzielles Kriegsverbrechen. Organisationen wie Médecins Sans Frontières und Amnesty International fordern Israel und die internationale Gemeinschaft dazu auf, einen Völkermord an den PalästinenserInnen in Gaza zu verhindern. Ein ranghoher Hamas-Beamter, Bassem Naim, erklärte heute gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Gruppe sei nicht mehr an Waffenstillstandsgesprächen mit Israel interessiert, nachdem Benjamin Netanyahu am Montag eine neue verstärkte Offensive und Besetzung Gazas angekündigt habe.
Israel hat gestern Luftangriffe im Jemen geflogen.
Die Region Hodeidah im Jemen und eine Zementfabrik im Osten des Landes wurden getroffen. Das berichtet der Nachrichtensender Al Jazeera. Gemäß Medienberichten und den örtlichen Gesundheitsbehörden wurden dabei 2 Menschen getötet und 42 verletzt. Die israelischen Angriffe folgen auf einen Raketenangriff der Houthi aus dem Jemen, der am Sonntag den israelischen Flughafen Ben Gurion getroffen hat.
In der sudanesischen Hauptstadt Port Sudan sind am frühen Morgen mehrere Explosionen und Brände zu sehen und hören gewesen.
Das sagten Zeugen gegenüber Reuters und Al Jazeera. Port Sudan ist der wichtigste Seehafen des Landes und der sudanesischen Armee. Außerdem suchen in der Küstenstadt Hunderttausende von Vertriebenen Zuflucht vor dem Krieg zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces. Die Angriffe auf Port Sudan begannen am Sonntag. Die Küstenstadt am Roten Meer war bis zu dieser Woche von Boden- oder Luftangriffen verschont geblieben. Die Angriffe stellen deshalb eine Eskalation der Kämpfe dar, so Medienberichte.
In der Schweiz quellen die Altkleiderlager über.
Gemäß Betriebsleiter von Teltex seien ihre Lager bereits seit Januar voll. Auch TexAid braucht seit einem Jahr ein zusätzliches Lager für die Altkleider. Darüber berichtet die Tageszeitung Der Bund. Billigmode aus China verschärfe das Problem, zugleich seien die Kleider von so schlechter Qualität, dass sie weder für Secondhand noch für Recycling geeignet sind. Die Textilienproduktion verursache über 10% der globalen Treibhausgasemissionen. Das ist mehr als der internationale Flug- und Schiffverkehr zusammen. Die Altkleider landen auf Märkten in Afrika, wo die Hälfte schließlich verbrannt wird und damit Umweltprobleme verursacht. Die Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye lanciert heute dazu eine Petition für einen Modefonds, in den Kleiderhersteller einzahlen sollen. Ziel ist, bei den Firmen Anreize für nachhaltigere Mode zu schaffen.
Nun zu den Meldungen aus der Sondersession des Nationalrates.
Der Nationalrat will das Schweizer Jugendstrafrecht verschärfen. Bei schweren Verbrechen sollen künftig unbedingte Strafen gegen Jugendliche ausgesprochen werden können. Zudem sollen Jugendliche ins Gefängnis müssen, wenn sie bei Maßnahmen nicht kooperieren. Der Nationalrat nahm die Motion aus den Reihen der SVP mit 95 zu 94 Stimmen an. Außerdem, der Nationalrat will den Bundesrat verpflichten, Maßnahmen gegen medizinisch begründete Asylgesuche zu ergreifen. Die Motion kommt aus den Reihen der FDP. Die Motionärin sprach im Nationalrat von Georgiern, die absichtlich ein Asylgesuch gestellt hätten, um während der Prüfung des Gesuchs eine Organtransplantation auf Kosten der Allgemeinheit zu erhalten. Der Nationalrat nahm das Geschäft mit 128 zu 62 Stimmen an. Und alle volljährigen SchweizerInnen sollen dieselben politischen Rechte und Pflichten in Bundessachen haben. Auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Der Nationalrat will dafür die Verfassung anpassen. Mit 109 zu 68 Stimmen und mit 16 Enthaltungen sagte der Nationalrat am Montag Ja zur Motion aus der Staatspolitischen Kommission. Die Motion geht zurück auf eine Petition aus der Behindertensession im Jahr 2023. Und zudem, der Bundesrat muss den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR an seine Kernaufgabe erinnern. Namentlich soll der Gerichtshof keine ideellen Verbandsbeschwerden zulassen dürfen. Anlass für den Vorstoß war das EGMR-Urteil zum Fall der Klimaseniorinnen. Eine Mehrheit der Rechtskommission stellte sich hinter die Motion, auch der Bundesrat stimmte ihr zu. Der Nationalrat nahm die Motion mit 122 zu 71 Stimmen an. Die Ja-Stimmen kamen von der SVP, der FDP und der Mitte-Fraktion. Eine Minderheit um Sibel Arslan trat gegen den Vorstoß an. Dieser wolle die Unabhängigkeit des EGMR beschneiden. Unabhängigkeit sei ein Pfeiler der Grundrechte. Der EGMR habe die Pflicht, dort einzugreifen, wo staatliche Mechanismen oder aber der Zugang zu einem Gericht fehlten. Des Weiteren will der Nationalrat die gewaltfreie Erziehung von Kindern ausdrücklich im Schweizer Zivilgesetzbuch verankern. Als Erstrat hat er am Montag die Vorlage gutgeheißen. Mit 134 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen sagte er Ja zur Gesetzesanpassung, welche nun in den Ständerat geht. Nicht auf die Vorlage eintreten wollte eine SVP-Minderheit, deren Sprecher Manfred Bühler die ausdrückliche Erwähnung einer gewaltfreien Erziehung im Zivilgesetzbuch als unnötig bezeichnete.
Zu den Meldungen vom Schweizer Bundesgericht.
Die Universität Lausanne und die École Polytechnique Fédérale de Lausanne müssen die Zofingia nicht anerkennen, denn die Studentenverbindung steht nur Männern offen. Das Bundesgericht heißt damit die Beschwerden der beiden Hochschulen gut, denn das Gebot der Gleichbehandlung der Geschlechter gehe der Vereinigungsfreiheit vor. Des Weiteren darf man künftig pflanzliche Fleischersatzprodukte nicht mehr nach einer Tierart benennen. Produktnamen wie Planted Chicken sind künftig für vegane Produkte also nicht mehr zulässig. Bezeichnungen, die auf eine Tierart verweisen könnten, die KonsumentInnen täuschen, findet das Bundesgericht und sieht darin einen Verstoß gegen das Lebensmittelrecht.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf 6 Grad. Morgen bleibt es tagsüber bewölkt. Ab dem morgigen Nachmittag ist mit Regen zu rechnen bei Temperaturen von 11 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 18. Mai ist wieder Abstimmungssonntag. Für einmal stehen weder nationale noch kantonale Vorlagen zur Abstimmung. In der Stadt Bern entscheidet die Stimmbevölkerung hingegen über drei Geschäfte. Wir stellen euch die Vorlagen dieser Woche vor. Den Anfang macht das Marzillibad. Das Freibad ist stark sanierungsbedürftig. Die Stadt will unter anderem die Badewassertechnik ersetzen und ein neues Hauptgebäude bauen. Für die Gesamtsanierung beantragt der Gemeinderat einen Baukredit von über 66 Millionen Franken. Noah Bio hat sich vom Stadtbaumeister Thomas Pfluger das Projekt vor Ort erklären lassen und wollte als erstes wissen, was sich optisch genau verändern wird.
Ja, also vielleicht zuerst die Aufgabe, die wir hatten, war ja, möglichst nichts zu verändern am Marzilli. Und die haben wir schon verinnerlicht und das haben wir aufgenommen. Wo aber tatsächlich Veränderungen stattfinden werden, das wird hier sein beim Auftakt, beim Eingang. Und wenn wir jetzt hier Richtung Bundeshaus schauen, dann sieht man ja eigentlich die Hauptankunftsachse über die Marzillistraße und den Bundesrennen Marzillistraße. Und dem Projekt, es gab ja einen Studienauftrag mit mehreren Teilnehmern, dem Projekt ist es wirklich schön gelungen, diesen Auftakt, also diese Achse aufzunehmen und einen Platz, einen Ort zu schaffen, der dann begrenzt wird mit einem neuen Hauptgebäude. Also es wird hier sichtbar werden, dass wir uns hier beim Eingang, beim Zugang eines Bades befinden, was heute mit Abfallentsorgung und Autos und Veloabstellanlage ja eigentlich erst auf den zweiten Blick so richtig erkennbar wird.
Der Umbau oder die Sanierung des Bades wird ja in verschiedenen Etappen geschehen. Wie laufen die genau ab?
Ja, es sind insgesamt 4 Etappen. Warum Etappen? Unser Ziel ist es, das Bad nie zu schließen. Das wäre ja nicht so eine schöne Botschaft gewesen, wenn wir das vorausgesetzt hätten. Das Ziel ist immer, in den Wintermonaten zu bauen. Das gelingt uns am Anfang und am Ende dann nie immer so ganz scharf. Das heißt, es wird vielleicht mal ein paar Wochen länger gehen oder etwas früher starten, die Saison. Aber die Hauptsaison, die wird sicher immer zugänglich bleiben. Wir beabsichtigen ja, wir werden ja dieses Jahr nach der Badesaison starten. Und dann geht es jedes Jahr eine Etappe weiter.
Dann gehen wir doch auch eine Etappe weiter und gehen mal nach rein ins Bad und schauen uns an, was sich da verändern wird. Ja, wir stehen jetzt drin im Marzillibad, überblicken die Schwimmbecken. Im Moment sind die noch leer. Auch hier wird sich etwas ändern. Die werden neu ausgekleidet und es gibt eine neue Wasseraufbereitungsanlage. Was bedeutet das konkret?
Ja, das bedeutet eigentlich für die Schwimmerinnen und Schwimmer nichts, also es soll eigentlich gar nicht einen Unterschied ausmachen, aber es bedeutet in erster Linie, dass natürlich die Wasserverluste, die wir heute haben in diesen Becken, die sind halt alt, da hat es Risse in diesen Zementüberzügen, in diesen Abdichtungsschichten, dass das nicht mehr stattfindet, das ist natürlich erste Priorität. Das Zweite, was man sehen wird, es wird eine Chromstahlhaut in diese Becken gelegt werden. Das heißt, diese Chromstahlhaut, die gibt natürlich ein anderes Beckenfeeling. Also wenn man da drin schwimmt, ist das natürlich viel, es wirkt erstens mal frisch und neuer. Es ist auch wieder hygienischer auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein Grund, dass man auf dieses Chromstahl zurückgreift, dass es viel, viel einfacher ist, auch die Hygiene und die Sauberkeit der Becken zu garantieren.
Das heißt, die Chromstahlauskleidung wird auch pflegeleichter sein am Ende.
Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist auch der Entscheid. Es kostet ja auch etwas. Chromstahl ist teurer wieder materialmäßig als Zement oder als Überzug oder als eine Plastikmasse. Aber das zahlt sich über die Jahre aus.
Dann schauen wir uns doch noch die letzte Etappe an und gehen an die Aare vorne. Ja, wir stehen jetzt an der Aare vorne. Hier kommt dann eine Auswasserungsstelle für die Gummiboote, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will jetzt erst noch über diesen Zaun sprechen, neben dem wir stehen, der kommt weg. Weshalb genau?
Ja, also es ist so, dass wir das Marzilli öffnen wollen. Also die Idee des Projektes war ja immer schon, das Marzilli als Ganzes, also inklusive diese Stelle hier im Spitz, wo wir jetzt stehen, das Marzilli auch so zu verstehen. Das heißt, auch Aktivieren der Liegeflächen hier fürs Marzil, es wird jetzt, wir sehen es jetzt sehr gut an diesem heißen Tag, es wird jetzt schon genutzt, aber das Zusammenbinden mit diesem Läufuweg, das ist eben genau ein bisschen die Projektidee. Also der wird hier genau enden, wo wir jetzt stehen.
Ja, hier wird der Läufuweg enden, wo früher der Läufukanal war. Und es wird hier eine Einbuchtung geben, wo eine Auswasserungsstelle hinkommt für die Gummiboote. Wie wird das genau aussehen?
Ja, ich bin sehr dankbar für die Terminologie der Auswasserungsstelle und nicht Aarehafen, weil wenn man Aarehafen sagt, dann meint man das irgendwie ein Container-Terminal. Das ist ja mitnichten das Gegenteil. Also es wird hier eine Auswasserungsstelle geben, also es wird die Dimension des Läufus in etwa wird einige Meter noch hineingezogen, also von der Strömung der Aare weg. Und mit einem ganz leicht steigenden Gefälle wird dann möglich sein, dass man das Boot in nicht mehr strömendem Wasser herausziehen kann.
Thomas Pfluger haben wir gehört. Er ist Stadtbaumeister und Leiter von Hochbau Stadt Bern. Über die Pro- und Kontra-Argumente zur Abstimmungsvorlage spreche ich jetzt mit Rabe Infopolit-Redaktor Noah Bio. Noah, du hast dir die Stadtratsdebatte zur Vorlage angeschaut. Infrastrukturprojekte, insbesondere Sanierungen, sind in der Stadt Bern häufig unbestritten. Wie sieht es bei der Sanierung des Marzilibads aus?
Ja, es ist, wie du sagst, im Großen und Ganzen ist das Geschäft unbestritten. In der Ratsdebatte haben eigentlich alle Fraktionen betont, dass sie den Sanierungsbedarf anerkennen. In der Schlussabstimmung hat dann einzig die SVP-Fraktion dagegen gestimmt. Dass das Geschäft insgesamt unbestritten war, heißt aber nicht, dass es nicht zu Diskussionen gekommen ist.
Worüber wurde denn im Stadtrat diskutiert?
Ja, einigen Fraktionen war das Projekt insgesamt zu teuer. Die Debatte drehte sich dann aber vor allem um die Auswasserungsstelle für Gummiboote. Im Stadtrat hat sich dafür der Begriff des Aarehafens durchgesetzt.
Und weshalb führte dieser Aarehafen zu Diskussionen?
Mit 6 Millionen Franken macht dieser Aspekt doch fast einen Zehntel des gesamten Projektes aus. Außerdem erachteten einige den Aarehafen als nice to have, aber nicht als wirklich notwendig. Da eine Rückweisung das gesamte Projekt aber verzögert hätte, stimmten dann die KritikerInnen des Aarehafens doch zähneknirschend zu.
Das klingt jetzt so, als wäre dieser Aarehafen etwas durchgedrückt worden. Stimmt dieser Eindruck?
Nein, ganz so eindeutig ist es dann doch nicht. Es gab durchaus auch Stimmen, die sich deutlich für den Aarehafen ausgesprochen haben, so etwa das Grüne Bündnis und die SP. Und auch Sibyl Eigenmann von der Partei Die Mitte wies darauf hin, dass die Situation mit der Ausstiegsstelle beim Pontonierhafen vor der Dalmatiebrücke derzeit nicht zufriedenstellend ist, etwa weil Boote auf dem Dalmatiekreisel zum Trocknen aufgestellt werden. Wir hören ganz kurz in ihr Votum rein.
Es kommt regelmäßig zu gefährlichen Situationen zwischen Autofahrern und Velofahrern, weil der Kreisel schlichtweg nicht mehr übersichtlich ist. Es ist Quintessenz dringend notwendig, dass man einen zweiten Bootsausstieg, dass man einen zweiten Aarehafen werden haben, weil die schier Menge, die wir werden haben, auch in Zukunft einfach nicht mehr tragbar ist für den Hafen, der nie für da konzipiert war.
Das sah dann auch die Mehrheit des Rates so. Man kann also sagen, für einen großen Teil des Stadtrats ist der Aarehafen eine notwendige und auch sinnvolle Maßnahme.
Vielen Dank, Noah Bio, für diese Übersicht der Pro- und Kontra-Argumente. Morgen geht es weiter in unserer Abstimmungsserie. Dann besprechen wir die Sanierung der Untertorbrücke.
Rabe Info.
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hat das Projekt Umgestaltung Anschluss Wankdorf bewilligt. Das bedeutet, dass der Autobahnanschluss in Wankdorf ausgebaut werden soll. Nach dem Nein der Schweizer Stimmbevölkerung zum Autobahnausbau vom November letzten Jahres stößt das auf Irritation. Eigentlich müssten solche Infrastrukturprojekte durch die ETH auf verschiedene Kriterien überprüft werden. Doch in Wankdorf hält das UVEC dies nicht für nötig. Der Berner Gemeinderat hat gestern mit einer Stellungnahme das Vorgehen des UVEC kritisiert. Matthias Ebischer ist Direktor für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Ursi Grimm wollte von ihm wissen, was genau den Gemeinderat am Vorgehen des UVEC störe.
Der Gemeinderat ist vor allem erstaunt, dass das UVEC in der jetzigen Phase dieses Autobahnprojekt bewilligt, denn die Schweizer Stimmbevölkerung hat ja im letzten Jahr klar Nein gesagt gegen den Ausbau von Autobahnen. Und dann hat das UVEC bei der ETH einen Bericht in Auftrag gegeben, der einmal alle großen Autobahnprojekte anschauen soll. Der wird Ende August präsentiert und deshalb sind wir erstaunt, dass man jetzt in dieser Phase, wenn die ETH noch am Arbeiten ist, bereits die Wankdorf-Ausfahrt bewilligt.
In Ihrer Medienmitteilung schreiben Sie, dass Infrastrukturvorhaben für den motorisierten Individualverkehr, also beispielsweise privaten Autoverkehr, künftig ganz anders angegangen werden müssen. Was bedeutet dies genau?
Im Osten der Stadt Bern gibt es zwei große Projekte. Das ist eben diese Wankdorf-Ausfahrt und dann gibt es den Bypass Bern-Ost. Das ist ein Tunnel unter dem Kleezentrum durch und die restliche Autobahn, die würde überdacht. Das ist für die Leute viel verträglicher und das fehlt eben bei der Wankdorf-Ausfahrt bei diesem Projekt. Und deshalb möchten wir mit dem Astra noch einmal an einen Tisch sitzen und diese Optimierungsvarianten besprechen.
Ja, auf städtischer Ebene gibt es ja die Initiative Verkehrsmonster Wankdorf stoppen, die den Autobahnanschluss verhindern will. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Also über diese Initiative muss der neue Gemeinderat noch befinden. Wir haben eine Fristverlängerung erhalten bis Ende Juli. Und das werden wir auch tun. Hier muss man einfach wissen, dass wenn der Gemeinderat die Initiative gut heißt, dann gibt es gar keine Abstimmung und wenn der Gemeinderat sagen sollte, man solle jetzt diese Ausfahrt bauen, dann würde es eine Abstimmung geben. Aber egal wie es rauskommt, ehrlicherweise muss man sagen, das Berner Stimmvolk hat bei der Ausfahrt Wankdorf eigentlich nichts zu sagen. Das kann das UVEC bzw. das Astra im Alleingang entscheiden.
So Matthias Ebischer, Direktor für Tiefbauverkehr und Stadtgrün Bern.
Rabe Info.
Die Pharmaindustrie ist eine der mächtigsten Branchen der Schweiz. Der Sammelband, eine widerständige Kartografie der Pharmaindustrie, beleuchtet die geschichtlichen Ursprünge und die sozialen Auswirkungen von Big Pharma. Aus einer feministischen, ökologischen und postkolonialen Perspektive. Im Politforum in Bern feiert das Buch heute seine Vernissage. Beat Rinker hat an dem Buch mitgeschrieben, Sarah Heinzmann hat sich mit ihm ausgetauscht.
Beat Rinker, Sie sind Publizist und Autor. Sie sind seit Jahren Kritiker der sogenannten Big Pharma. Big Pharma in wenigen Sätzen, was ist das genau?
Big Pharma sind etwa 2 Dutzend Konzerne, die den Arzneimittelmarkt weltweit dominieren. Und zwar dominieren sie vor allem auch den Bereich neuer Medikamente in einer Weise, die ihnen erlaubt, sehr hohe Profite zu erzielen, weil sie auf diesen neuen Medikamenten ein Monopol haben.
Die Pharmaindustrie, die bietet ja auch Nährboden für viele Unwahrheiten und falsche Glaubenssätze. Seit der Corona-Pandemie geriet die Pharmaindustrie eben auch ins Kreuzfeuer von Verschwörungsideologien. Welche Herausforderung bringt das für die Kritik an der Pharmaindustrie aus einer kapitalismuskritischen Perspektive, so wie Sie es gerade dargelegt haben? Welche Herausforderungen bringt das mit sich?
Ja, es sind immer dieselben. Ich meine, diese Verschwörungstheorien, die davon gesprochen haben, dass die Impfstoffe mit einem kleinen Mikrochip versetzt sind, der es dann Bill Gates erlaubt, alle Leute zu kontrollieren. Das ist derart absurd, dass es vor allem wichtig ist, dass die Linke aktiv ist und präsent ist in ihrer Kritik an den großen Pharmakonzernen und eben auch Alternativen vorschlägt, wie dass diese Dominanz dieser Konzerne zurückgedrängt werden kann.
Trotz der Kritik schafft es ja die Pharmaindustrie, ihre Macht zu erhalten und weiter auszubauen. Wie gelingt das, Big Pharma?
Es ist eine Kombination von Lobbyarbeit und von sehr geschickter Kommunikation. Sie haben es geschafft, dass der publizistische Mainstream in dem Glaubenssatz ständig wiederholt, dass neue Medikamente unglaublich teuer sind in der Entwicklung und dass deshalb diese Pharmafirmen auch große Profite brauchen. Das ist absurd. Die beiden großen Konzerne in der Schweiz, Roche und Novartis, haben in den letzten 4 Jahren 54 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Das ist eine Sache, die kaum mehr diskutiert wird, weil sie auf Anhieb nicht verständlich ist, aber es ist nichts anderes als eine Gewinnausschüttung ans eigene Aktionariat, zusätzlich zu den Dividenden. Also diese Gewinnausschüttungen sind enorm gestiegen und das sind alles Gelder, die der Gesundheitsversorgung nicht mehr verfügbar sind, die eben nicht gebraucht werden, um neue Medikamente zu entwickeln. Das zeigt eben, in welchem Ausmaße das ideologisch auch diese Konzerne dominieren. Wichtig wäre jetzt eben verstärkt aufzuzeigen, dass alternative Entwicklung von Arzneimitteln viel, viel günstiger ist und dass jetzt auch von der öffentlichen Hand im Sinne eines Service Public an die Hand genommen werden muss.
Und genau dafür setzen Sie sich ja ein, dass die Pharmaindustrie ihre soziale und auch ihre ökologische Verantwortung übernimmt. Sie engagieren sich bei der Initiative Pharma für alle. Das ist eine Volksinitiative, die letzten Sommer in Basel-Stadt lanciert wurde. Diese Initiative, die verlangt, dass 2,5% der baselstädtischen Steuererträge zur gewinnwohlorientierten Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten im In- und Ausland verwendet werden. Wie wichtig sind solche lokalen, direktdemokratischen Maßnahmen wie eben diese Initiative, wenn internationale Regulierungen scheitern?
Ja, das ist eben gerade der Punkt. Nur mit Regulierungen kommen wir nicht voran. Die Pharmabranche ist sehr stark reguliert. Heute schon. Jedes neue Medikament, das auf den Markt gebracht werden soll, muss eine große Zahl an Prüfverfahren durchlaufen und das in verschiedensten Ländern, also das wirklich hoch reguliert. Das wurde so gemacht, weil sehr viele Skandale eben die Arzneimittelbranche erschüttert haben und man verhindern will, dass Medikamente auf den Markt kommen, die den Leuten schaden. Also hier ist viel reguliert. Was eben nicht ausreicht, man muss auch dafür sorgen, dass die öffentliche Hand selber aktiv wird, als öffentlicher Dienst von der Entwicklung von neuen Arzneimitteln über die Produktion bis in den Vertrieb ein eigenständiger Player wird. Nur so haben wir eine Chance, die Dominanz der großen Konzerne zurückzudämmen. Und genau das strebt die Basler Initiative an.
Sie feiert heute seine Vernissage um 19:30 im Politforum in Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Dienstag, den 6. Mai. Für Feedback, Anmerkung oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Bio und Ursi Grimm. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.